Wechsel für Predigt auf Standardsprache ist gewünscht worden, weil es einfacher verständlich ist. Ich habe kein Hochdeutsch, aber immerhin, ich versuche es mit Standardsprache. Ich habe gleich zu Beginn eine Frage an euch, und zwar diese Frage: Wann ist dein Gebet am intensivsten? Ich meine das nicht im Sinne von am lautesten oder am emotionalsten, sondern im Sinne von am tiefsten. Wann ist dein Gebet am intensivsten? Ist das im normalen Alltag, so beim Einkaufen oder so? Ist das, wenn wir etwas von Gott möchten? Ist das, wenn wir Gott begegnet sind, vielleicht in seinem Wort oder vielleicht durch den Geist? Ist das, wenn wir in einer Krise stecken? Oder wenn andere Menschen um uns herum leiden? Ja, wir haben heute das Thema Beten wie Hiob. Und wir werden bei Hiob sehen, wie das Gebet in seinen ganzen Erlebnissen immer intensiver wird, wie es immer tiefgründiger wird. Also das Ziel dieser Predigt ist, unsere Sehnsucht nach dieser Tiefe des Gebetes zu wecken. Jetzt weiß ich nicht, wie bewandert du bist mit der Geschichte von Hiob. Hiob erlebt ja sehr viel Schweres. Und wenn man das Buch durchlesen will, dann wird man ganz schnell feststellen, dass so die Streitgespräche mit seinen Freunden über die Hälfte des Buches ausmacht. Und vielleicht fragst du dich ja, für was soll das gut sein und was hat das alles mit mir heute zu tun in meinem Alltag? Ist Hiob nicht einfach so ein Buch für Krisenzeiten oder für Streitgespräche, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht? Ich bin mir sicher, dass das Buch Hiob mehr Schätze beinhaltet, als wir so von außen direkt vermuten würden. Und heute wollen wir einen solchen Schatz für uns heben. Wir gehen dazu einfach der Geschichte entlang. Hiob kann nicht so ganz genau datiert werden. Also das heißt, wann das er gelebt hat, aufgrund der Beschreibungen und der äußeren Umstände, gehe ich davon aus, dass das ungefähr in der Zeit von Abraham war. So, dort ist er etwa anzusiedeln. Das ist also nicht ein Nachkomme von der Auserwählungslinie, also Abraham, Isaac, Jakob. Er ist in dem Sinne kein Israelit, aber er teilt denselben Glauben. Und ganz am Anfang, im ersten Vers, heißt es: Es war ein Mann im Lande Uz, der hieß Hiob. Der war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Also der ist unglaublich korrekt. Das macht mir schon fast etwas Angst, so viel Gerechtigkeit oder so viel Korrektheit. Und Gott selbst sagt über ihn, denn seinesgleichen ist nicht auf Erden. Jetzt Hiob ist sehr reich beschenkt. Er hat 7 Söhne und 3 Töchter. Er hat 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder, also es sind 1000 Rinder, 500 Eselinnen und ein ganzes Heer von Knechten und Mägden, die das alles irgendwie am Laufen halten. Das sind jetzt einfach Zahlen, aber wenn wir uns vorstellen, 3000 Kamele, ich war mal im Sudan und da waren wir im Hafen und da haben die Kamele verladen, so in alte Autofähren, die haben sie rübergeschifft nach Mekka, dort wurden die dann gegessen. Und das ist so eine Kamelherde, die da verschifft werden sollte. Ich habe sie gezählt, die Köpfe, und das sollten etwa 140 sein. Jetzt wenn man überlegt, wenn ein Bauer 140 Kühe hat, dann ist das schon ein ordentlicher Bauernhof. Jetzt das sind 140 Kamele, jetzt im Vergleich Hiobs Herde sah etwa so aus. Ich habe mal etwas nachgeforscht, der größte Bauernhof in der Schweiz mit Tieren in der Schweiz, das sei angeblich die Justizvollzugsanstalt Witzwil in Bern. Die haben 1000 Schweine, 500 Rinder und 80 Pferde, also auch die können kein bisschen mit Hiob mithalten. Jetzt Hiob nimmt seinen Glauben sehr ernst. Jetzt wichtig ist, da gab es keinen Tempel, es gab keine Kirche, keine Gottesdienste für Jahwe, es gab auch keine Schriften, das kam alles später. Also als Frommer gab es eigentlich so die Gottesfurcht, das Gebet ist ganz zentral, es gibt Opfer und die Wohltätigkeit, also die Barmherzigkeit gegenüber den Mitmenschen. Jetzt die Kinder Hiobs, die, so wie es scheint, haben die gerne Feste gefeiert. Ich weiß nicht, die haben vielleicht nicht so viel arbeiten müssen. Und das heißt dann, Wenn dann die Tage des Festmahls zu Ende waren, ließ Hiob sie holen und heiligte sie. Er stand früh am Morgen auf und brachte Brandopfer dar für jeden von ihnen, denn Hiob sagte sich, vielleicht könnten meine Kinder gesündigt und sich in ihrem Herzen von Gott losgesagt haben. So machte es Hiob alle Zeit. Wir sehen also ganz viel Gottesfurcht bei Hiob. Und die Frage ist, wenn er jetzt betet, was ist die Motivation zum Gebet? Ich glaube, die Motivation zum Gebet ist gelingendes Leben. Wir sehen zuerst also, Hiob ist sehr reich, er ist sehr gläubig, er ist auch in seinem Glauben wirklich diszipliniert, unter anderem auch im Gebet. Ja, und dann kommt es, dass Gott im Himmel zu Satan sagt, na, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Und Satan meint, der ist nur fromm, weil du ihm so gut gehen lässt. Also Satan sagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, der betet ja nur, damit es ihm gut geht. Seine Frömmigkeit, also sein ganzes Gebet und so weiter, das ist nichts anderes als ein Kuhhandel. Er ist fromm und du segnest ihn dafür. Da sagte Gott, na gut, du kannst ihm alles nehmen, aber ihn selbst darfst du nicht antasten. Und es folgt darum die Krise Teil 1, das ist der Verlust. 7000 Schafe werden von Blitzen getroffen und verbrennen samt den Knechten. 3000 Kamele, 1000 Rinder und die 500 Eselinnen, die werden von einfallenden Horden gestohlen und die Knechte werden umgebracht. Die Kinder, die waren wieder mal bei einem Festessen, da kam ein starker Wind und es stürzte das ganze Haus ein, alle 10 tot. Die erste Reaktion Hiobs, da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Also seine erste Reaktion ist, er betet. Ja, was ist das, der Grund fürs Beten? Der Grund ist die Krise, also der Verlust und der ganze Schmerz. Gott derweil im Himmel sagt zu Satan, siehst du, Hiob hält immer noch fest an seinem Glauben. Und Satan sagt, ja gut, ihm selbst geht es ja immer noch gut, nimm ihm seine Gesundheit und er wird dir den Glauben künden. Und Gott sagt, na gut, okay, du hast freie Hand, aber er darf dabei nicht sterben. Und es kommt Krise Teil 2, die Krankheit. Hiob wird krank, übersät mit Geschwüren von zu oberst bis zu unterst und das scheint unglaublich zu beißen. Er kratzt sich mit einer Scherbe. Also er sitzt in der Asche und Hiob ist bloß noch ein Haufen Elend. Seine Ehefrau sieht das und sie sagt, vergiss diesen Glauben. Sag Gott ab und stirb, es ist das Beste, mach dem allem ein Ende. Und Hiob sagt dazu dann, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir nicht auch das Böse annehmen. Also er hält noch immer am Glauben fest, aber wir lesen an dieser Stelle nichts mehr davon, dass er betet. Ja, und dann kommen seine drei Freunde, Eliphas, Bildad und Sofar. Und Hiob ist so schlecht dran, es heißt, dass sie ihn zuerst gar nicht erkannten. Also der ist wirklich am Ende, der Hiob. Und es heißt, dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden 7 Tage und 7 Nächte lang und keiner redete ein Wort mit ihm. Denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Jetzt es heißt auch, dass sie kamen, um ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Ja, genau. Das ging ganz schön in die Hose, die Sache mit dem Trösten. Denn etwas Unerwartetes passiert. Krise Teil 3, die Verzweiflung. Hiob beginnt nach 7 Tagen, also er beginnt zu reden, er bricht das Schweigen und er sagt, danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte den Tag seiner Geburt. Hoppla, das hätte irgendwie niemand erwartet von ihm. eine Woche lang dasitzen, schweigen und so über diesen ganzen Schmerz nachdenken, da ist in Hiob drin etwas passiert. Er sagt später, warum starb ich nicht gleich bei der Geburt, kam nicht um, sobald ich aus dem Mutterschoß hervorging? Oder er sagt auch, denn das Schreckliche, das ich befürchtet habe, ist über mich gekommen und wovor mir graute, das hat mich getroffen. Also Hiob ist verzweifelt und er wünscht sich eigentlich einfach den Tod. Und jetzt beginnt das Gespräch mit den drei Freunden. Und dieses Gespräch ist alles andere als tröstlich. Über die nächsten 24 Kapitel hinweg streiten diese Freunde mit Hiob. Ja, sie sagen ihm, das Problem liegt doch nicht bei Gott, sondern bei dir. Du hast dir irgendetwas zu Schulden kommen lassen. Kehre um von deinen Wegen und es wird wieder gut. Hiob aber besteht darauf, dass er nichts Falsches getan hat. Und dass Gott sich aus unerklärlicher Weise gegen ihn gewandt habe. Er sagt jetzt zu Gott, das ist ja auch eine Art Gebet, er sagt, ich schreie zu dir und du antwortest mir nicht. Ich stehe da und du beobachtest mich. Du hast dich mir in einen unbarmherzigen Feind verwandelt. Mit deiner gewaltigen Hand widerstehst du mir. Du setzt mich dem Sturm aus, lässt mich dahinfahren, lässt mich vergehen in Unruhe. Also Hiob sagt, ich habe mich nicht geändert, sondern Gott hat sich geändert. Die Freunde beharren aber auf ihrer Ansicht und sie werden auch immer härter gegen Hiob. Ja, zum Teil mutmaßen sie wild. Sie unterstellen ihm zum Beispiel, er sei bloß scheinheilig und heimlich tue er ganz viel Böses. Also nebst dem ganzen Verlust, nebst dem ganzen Schmerz, nebst seiner ganzen Verzweiflung wird er nur noch angegriffen von seinen drei Freunden und wird fertig gemacht. Und so in den Vorbereitungen dieser Predigt ist mir das erste Mal richtig aufgefallen, niemand versteht Hiob. Hiob ist mit seinem Schmerz ganz alleine. Seine Kinder sind nicht mehr da und auch die meisten Knechte und Mägde nicht mehr. So aus diesem Umfeld, da kommt ihm keine Hilfe her. Seine Frau ist ihm keine Hilfe. Seine drei Freunde plagen ihn mehr, als dass sie ihm helfen. Und Gott schweigt. Kein Wunder, also herrscht da ein Chaos im Herzen Hiobs. In diesen vielen Diskussionen mit seinen Freunden macht Hiob die ganz unterschiedlichsten Aussagen. Also da kommt so dieses Chaos zum Ausdruck. Und mir sind so wie drei Bereiche aufgefallen, von Aussagen. Zuerst sehen wir bei ihm so das ganze Thema Depression und Verzweiflung. Also es gibt Dinge, da sagt er, ich möchte am liebsten sterben, einfach damit es vorbei ist. Als zweites sehen wir auch Aussagen von Wut und von Aggression. Das geht zum einen gegen seine Freunde, zum anderen aber auch gegen Gott. Und an dieser Stelle wird Hiob teilweise auch überheblich gegen Gott. Also er sagt zum Beispiel in Hiob 13, tu deine Hand von mir und ängstige mich nicht mit deinem Schrecken, dann rufe du und ich will antworten, oder ich will reden und du erwidere mir. Wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich meine Übertretungen und Missetaten wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? Verscheuchst du ein verwehtes Blatt und verfolgst einen dürren Halm? Jetzt so als Klammerbemerkung. Genau, als Klammerbemerkung. Wenn man in einer Situation wie Hiob ist, ist es völlig normal, dass Wut ein Teil von der Verarbeitung von Trauer ist. Gott kann durchaus mit Wut umgehen, auch wenn wir wütend sind gegen ihn. Aber es gibt so eine feine Grenze, wenn Wut zur Überheblichkeit wird. Und das ist auch, soweit ich weiß, das Einzige, was Gott am Hiob je kritisiert. Genau, Klammer geschlossen. Habe ich dieses Klammerding, das kommt von Rainer Bamberg. Genau. Also, wir haben Also wir sehen bei Hiob Aussagen also von Verzweiflung und Depression, dann auch von Wut und Aggression, und wir sehen auch als drittes, und das überrascht vielleicht auch, Aussagen von Hoffnung. Er merkt irgendwie, Gott ist alles, was mir noch bleibt. An einer Stelle sagt er selbst, seine Familie, seine Angestellten etc. verachten ihn, und dann sagt er diese ganz bekannten Verse: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Wir sehen also, das Gebetsleben von Hiob, das ändert sich mit der Krise massiv. Die Motive zum Gebet, die sind Verlust und Schmerz, aber auch so diese ganze Verzweiflung, diese Ohnmacht, dann auch die Wut gegen Gott, Wut gegen seine Freunde und dann doch auch wieder Hoffnung. Also Hiob ist wirklich am Nullpunkt. Und da erscheint nun ein vierter Gesprächspartner. Das ist Elihu. Und der ist wesentlich sanfter mit Hiob. Und er bereitet auch irgendwie so das Reden Gottes vor. Im Wesentlichen sagt Elihu, Gott ist viel größer als wir. Was wollen wir die Situation wirklich beurteilen können? Ja, und zuletzt spricht jetzt Gott selbst zu Hiob, also Gott bricht sein Schweigen, er spricht zu Hiob und begegnet ihm im Wettersturm. Und Gott fordert ihn auf, seine menschliche Weisheit, Größe und Stärke zu zeigen. Also Hiob hat ja gesagt, er wolle Gott antworten. Und Gott nimmt ihn also ernst und Gott erwartet nun Antworten von Hiob in Bezug auf die Erschaffung der Welt, über die Wetterphänomene, über die Versorgung der Tiere, über die Stärken und Fähigkeiten der Tiere und so weiter. Also Gott führt Hiob anhand der Schöpfung Gottes, führt er Gottes Majestät und Größe vor Augen. Kann man alles nachlesen in Kapitel 38 und 39. Aber Hiob kann schlicht nichts darauf antworten. Hiob kann keine einzige Frage beantworten. Aber Gott ist noch nicht fertig, er fährt zwei Kapitel lang weiter und demonstriert seine Größe anhand zwei der mächtigsten Tiere, der Behemoth und der Leviathan. Beide sind so furchteinflößende und für Menschen unbeherrschbare Tiere, und Gott zeigt Hiob, schau, wenn du schon diese Geschöpfe nicht beherrschen vermagst, was willst du mir sagen, was ich zu tun habe? Da antwortete Hiob, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte, ich bereue in Staub und Asche. Was ist jetzt der Grund von Hiobs Gebet? Es ist die Erkenntnis, diese Erfahrung Gottes. Jetzt wichtig ist, in den äußeren Umständen von Hiob hat sich überhaupt gar nichts verändert. Aber sein Gebet sieht komplett anders aus. Seine Haltung hat sich komplett verändert. Also zuerst kommt diese Gotteserkenntnis, Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, seine Majestät, seine Macht, und das führt zur Selbsterkenntnis. Seine Begrenztheit, seine Unwissenheit, seine Schuld, und Hiob tut Buße für seine Erheblichkeit. Und zuletzt führt diese Selbsterkenntnis zur Gnade mit seinen Mitmenschen. Weil Gott sagt zu seinen Streitfreunden, dass sein Zorn über sie entbrannt sei, weil sie nicht recht von Gott geredet hätten. Sie sollen Opfer bringen und Hiob solle für sie beten. Gott sagt, dass er nur auf die Fürbitte Hiobs hören werde, sonst würde der Zorn Gottes sie treffen. Jetzt Hiob hat so viel Unrecht von seinen Freunden erdulden müssen und jetzt sollte er Fürbitte für sie tun. Aber Hiob tut es. Es scheint für ihn kein Problem zu sein. Die Gotteserkenntnis führt zur Selbsterkenntnis und die Selbsterkenntnis führt zur Barmherzigkeit mit den Mitmenschen. Ja, die Gotteserkenntnis ändert alles in der Haltung Hiobs und es verändert auch sein Gebetsleben komplett. Wir sehen ganz Ähnliches auch in den Psalmen. Also da wird häufig von Not geredet, von Leid. Und dann schaut der Psalmbeter auf Gott und plötzlich tönt es anders. Es verändert die Haltung, wenn wir auf Gott schauen. Jetzt nach dieser eindringlichen Gotteserfahrung verändert Gott jetzt von sich aus, ohne weitere Gebete Hiobs, auch die ganze Situation Hiobs wieder. Hiob bekommt nochmals 10 Kinder, er erhält den Verlust der ganzen Tiere doppelt zurück und er lebt 140 Jahre und stirbt lebenssatt. Das ist so die Geschichte Hiobs. Jetzt im letzten Teil der Predigt wollen wir nun versuchen, eine Brücke zu uns zu schlagen. Und die Frage ist, findest du dich in der Geschichte Hiobs wieder? Oder wo würdest du dein Gebetsleben am ehesten einordnen? Vielleicht in der Vorgeschichte. Das Gebet Hiobs dreht sich stark um gelingendes Leben. Herr, hilf doch bitte bei. Herr, schenke doch. Bitte mach das. Ich beobachte das viel in meinen Gebeten. Und das Gebet dient dann dazu, dass mein Leben oder vielleicht das Leben anderer oder auch die Anliegen der Gemeinde, dass dieses irgendwie gelingt. Und diese Art zu beten ist überhaupt nicht verboten oder schlecht. Aber ich beobachte die Tendenz, das Gebet ist dann einfach stark wunschorientiert. Ich möchte, dass Gott etwas Bestimmtes tut und das Gebet wird dann oft einseitig. Was schnell verloren geht, ist Anbetung, Buße, das Hinhören, die Stille oder auch einfach das Zwiegespräch mit Gott. Ja, vielleicht findest du dich in diesem Bereich ebenfalls wieder. Gebet ist vielleicht dann eher eine Routine oder eine Disziplin. Hiob war ja unglaublich diszipliniert, aber Gebet ist nicht unbedingt eine Freude. Vielleicht identifizierst du dich eher mit der Krise, Schmerz, Leid, Verlust, Beziehungsprobleme, Krankheit oder anderes. Vielleicht schreist du zu Gott und fragst dich, warum schweigst du? Du bist so hin und her gerissen zwischen Schmerz, Verzweiflung, Wut und Hoffnung. Und vielleicht klagst du Gott auch an. Und du fragst dich, wie ein barmherziger Gott einfach schweigen kann. Vielleicht ist es auch nicht ganz so dramatisch, aber man sagt ja oft, die Not lehrt beten. Solche Krisen treiben uns oft ins Gebet, manchmal auch einfach, weil uns schlicht nichts anderes mehr übrig bleibt. Manchmal treiben uns solche Krisen aber auch weg von Gott. Es kann auf beide Seiten gehen. Die Gefahr dieser Art des Gebets ist es, dass wir Gott anklagen, also jetzt im Sinne von Überheblichkeit, oder dass wir resignieren und ihn verlassen. Ich habe das auch schon selbst erlebt in meinem Leben. Es gab Zeiten, da habe ich Gott gar nicht mehr verstanden. Und alles, was ich noch gebetet habe, sind die wenigen Worte aus Psalm 86, 2. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. So in dem Sinne, wenn du da bist, Gott, falls es dich wirklich gibt, dann bewahre du jetzt meinen Glauben, weil ich kann nicht mehr. Ja, vielleicht befindest du dich in einer Krise und dann möchte ich dich ermutigen, bleibe dran. Gott ist da. Er ist ein Gott, der dich sieht. Ich verspreche dir nichts, wie Gott handeln wird, das kann ich nicht. Aber ich wünsche dir, dass du dran bleibst und dass Gott sich dir offenbart. Vielleicht kannst du dich auch mit dem letzten Teil der Hiobsgeschichte am besten identifizieren. Vielleicht erlebst du das Gebet so wie Hiob nach der Gotteserkenntnis. Also so aus dieser Gotteserkenntnis heraus kommt das Gebet einfach so, ganz automatisch. Dann ist ein Gebet schlicht eine Reaktion, eine Antwort auf Gott selbst. Und du kannst gar nicht anders, als ihn zu loben oder ihm zu danken. Umkehr und Buße fällt dir nicht schwer, weil Gott einfach so unglaublich gut und groß ist vor deinen Augen. Das Gebet ist tief und erfüllt. Und du möchtest, dass möglichst viele dies auch so erfahren. Kannst du dich ungefähr einordnen? Jetzt ist es so, es braucht nicht erst eine Krise, um irgendwie zur Gotteserkenntnis zu gelangen. Also es ist nicht ein linearer Ablauf, so die drei Schritte in die Tiefe oder so irgendwas. Das ist keine Formel im Sinne, dass der Weg zu gehen. Timothy Keller, ich lese ihn sehr gerne, ist leider vor 10 Tagen verstorben. Er sagt in diesem Buch, wir sollten die Art, wie wir beten, nicht davon abhängig machen, was für Gefühle oder Erlebnisse wir erreichen wollen. Wir sollten vielmehr alles in unserer Macht Stehende tun, um Gott so zu erkennen, wie er ist. Dann wird das Beten von selber kommen. Ja, und ich hoffe, dass diese Predigt in dir so diese Sehnsucht weckt, im Gebet in die Tiefe zu wachsen. Dass diese Sehnsucht wächst aus der Gottesbegegnung, aus der Gotteserkenntnis heraus, zu beten. Vielleicht bringst du jetzt diesen Einwand, ja, ich möchte auch, dass Gott einmal so aus einem Wettersturm heraus zu mir spricht. Also so dieses laute Pfingsten, dann würde ich auch ganz automatisch beten. Natürlich kannst du dir eine solche Offenbarung oder solche Begegnung mit Gott wünschen, aber du hast bereits einen Zugang zu einer noch viel breiteren und viel umfassenderen Begegnung mit Gott. Erstens, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann wohnt er in dir. Der Gott des Wettersturms macht sich so klein, dass er in dir Wohnung genommen hat. Das ist Pfingsten. Seine ganze Fülle ist bereits da in dir und er möchte zu dir reden. Es braucht keinen Wettersturm dazu, sondern Ohren, um Gott wahrzunehmen oder ihn wahrnehmen wollen. Also dieses, ja, Gott redet oft, wie es Max gesagt hat, oft in diesem Leisen, vielleicht auch in der Stille, dieses, was man wahrnehmen wollen muss, sonst geht's vorbei. Das Zweite ist, Gott hat dir sein Wort gegeben, Gott hat sich unglaublich offen gezeigt in der Bibel. Du kannst von Gott wesentlich mehr erkennen als aus einem Wettersturm. Also ich kann dir an dieser Stelle nur eins sagen, Hiob ist unglaublich neidisch auf dich. Ich kann gut nachvollziehen, dass du dir vielleicht eine dramatische Offenbarung wünschst, aber die Kunst ist es wohl im Alltag, im Gewöhnlichen, Gottes Wesen zu erkennen. Vielleicht sagst du auch, das Ganze ist mir jetzt etwas zu theoretisch und theologisch und so. Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen für die Praxis und darum möchte ich ganz zum Schluss ein kurzes, konkretes Beispiel machen. Wenn es uns zum Beispiel schwerfällt, für die Errettung von anderen Menschen zu beten. Also wir wissen, wir sollten für die Verlorenen beten, aber es fällt uns vielleicht manchmal schwer, dass es wirklich ein Herzensanliegen ist, dass noch mehr Menschen Gott kennenlernen dürfen, dann ist das wahrscheinlich, weil wir Gottes glühende Retterliebe nicht wahrnehmen. Vielleicht sind wir einfach zu stark mit uns selbst beschäftigt. Wenn wir aber erkennen, welche unglaubliche Liebe, welche unglaubliche Fürsorge Gott für die Verlorenen hat, wenn wir erkennen, wie sehr sich Gott um sie bemüht, Menschen zu retten, wenn wir erkennen, was sich Gott alles kosten lässt, um Menschen zu retten, dann wird uns das nicht kalt lassen. Wenn wir Gottes Retterwesen erkennen, dann werden wir für die Verlorenen beten wollen und nicht sollen. Und ich glaube, so ist es auch mit dem anderen auch. Also ich glaube, Gebet ist am tiefsten und am tiefgründigsten, wenn es eine Reaktion auf Gott selbst ist und nicht eine Reaktion auf eine Krise oder bloß der Ausfluss aus unseren Wünschen. Wenn du diese Art des Beten willst, dann brauchst du also diese Begegnung, diese Erkenntnis Gottes. Und ich hoffe, dass ich bei dir so ein bisschen einen Funken für diese Art des Betens entzünden konnte. Ja, und ich hoffe, dass wir alle lernen zu beten wie Hiob. Amen. Wir dürfen einstimmen in drei weitere Lieder. Danke.